Gut. Ja, wir hatten also letztes Mal geschlossen mit dem Begriff des Punktors, und vorab uns angesehen die Komposition von Funktoren und Identitätsfunktoren. Das heißt, wir haben angesehen, dass Kategorien und Funktoren so eine Art Kategorie bilden, bis auf die Tatsache, dass da alles zu groß ist, sowohl die Ansammlung der Objekte als auch zwischen je zwei Objekten die Ansammlung aller Morphismen. In anderen Worten, Kategorien bilden nur eine Quasi-Kategorie, aber für die meisten Zwecke kann man halt kategorielle Begriffe ohne allzu große Bedenken auf Kategorien übertragen. Werden wir auch nachher noch sehen. So, wir sehen erstmal ein paar Beispiele. So, erstmal einer, der dann auch gleich auf dem Zettel vorkommt. Der Quadrierungsfunktor auf Set schreibe ich jetzt hier mal. Den gibt es genauso gut auf jeder anderen Kategorie mit endlichen Produkten. Ich fange jetzt mal an, solange die Ausdrücke für Objekte nicht zu kompliziert sind, die Aktion von Funktoren in diesem Stil zu definieren. Also ich bilde ab einen ganzen Morphismus mit Domain und Codomain. Und wenn ich sage, was daraus wird, habe ich den Funktor sowohl auf Objekten als auch auf Funktionen oder auf Morphismen definiert. So, also so ein Ding wird abgebildet auf, naja, eben x Kreuz x oder auch x Quadrat. Ja. Also auf das kartesische Produkt von x mit sich selber. Entsprechend wird dann natürlich y auf y Kreuz y abgebildet. Und hier kommt hin ja, f Kreuz f, nicht? Also die Funktion, die schlicht und einfach auf beide Komponenten f anwendet. So, ja, man muss jetzt eben nachrechnen, dass das Ding funktoriell ist, nicht? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Identität auf x reinstecken, so, dann kommt da raus natürlich Identität auf x Kreuz Identität auf x. Naja, und das ist aber netterweise eine Abbildung, die auf beiden Komponenten nichts tut. Mit anderen Worten, das ist die Identität auf x Kreuz x, wie ich leicht elementweise nachrechne. Ja, und wenn ich mir dann Komposition ansehe, f komponiert mit g und das quadriere, dann wird eben draus fg Kreuz fg natürlich so rum geklammert. Ja, und das müsste gleich sein. Diesem hier, damit Funktorialität gilt, f Kreuz f komponiert mit g Kreuz g. Ich mache nochmal die Profile hin. Nee. Nicht, so sieht das aus, während also hier direkt FG Kreuz FG Kreuz läuft von Anfang bis Ende. Naja, und auch das rechnet man schnell komponentenweise nach, nicht? Also hier wird die linke Komponente, wenn wir die verfolgen, wird hier also erst G angewendet, dann F und hier wird FG angewendet, das ist erkennbar dasselbe. So, also das ist wirklich ein Funktor, man rechnet also diese beiden Gesetze leicht nach. Dann haben wir gesehen, diesen Listenkonstruktor, der auch zum Beispiel ein Funktor auf Mengen ist. Auch das geht allgemeiner. Ja, den kennen wir nicht. Also der bildet ab eben so eine Abbildung f von x nach y auf eine Abbildung zwischen den entsprechenden Listendatentypen, List x und List y. Und die Abbildung ist genau dieses List f, das wir schon kennengelernt haben, was eben unsere Schreibweise für die Map-Operation ist. Und wir haben auf dem aktuellen Zettel eben, also auf dem der schon abgegeben ist, nachgerechnet, dass das tatsächlich, auf dem ersten Zettel haben wir nachgerechnet, dass das tatsächlich ein Funktor ist, dass es also Identität bewahrt und Komposition. So, dann. Was nehmen wir da? Buchstaben, wir nehmen A. So, jetzt nehmen wir uns mal her, irgendeine Kategorie C und irgendein Objekt A. Und ich mache mich jetzt anheischig, aus diesem Objekt hier einen Funktor zu konstruieren. Und zwar wird das ein Funktor, den schreibe ich so, C von A und Unterstrich. Und das heißt nachher genau das, was man denkt. Ja, also das heißt, Anwendung dieses Funktors auf Objekte gibt mir Hommengen. Das ist also dann ein Funktor von C nach Z. Der hat auch einen Namen. Das ist der Homm-Funktor. Und was tut er? Nee, das war nicht B und C. Wenn ich einen Morphismus habe, f von b nach c, gut, wohin bilde ich das ab? Nun, es werden Mengen auf dieser Seite, nicht? Und wie angekündigt, wenn das hier ist, das hier die Morphismenmenge von a nach b und hier die Morphismenmenge dann natürlich von a nach c. Ja, und hier kommt etwas hin, das schreibe ich dann c von a, f. Ja, und das muss ja hier abbilden, einen Morphismus, sagen wir G, und der wird abgebildet auf fällt da nur eine Sache ein, die man hinschreiben kann. Ich muss ja jetzt einen Morphismus von A nach C hinschreiben. Ja, aber nee, also jede Programmiersprache und jeder Theorembeweiser müsste bei so einer Definition eine Warnung schmeißen, dass da rechts eine nicht deklarierte Variable verwendet wird. Nicht? Also, ja. Genau. Ne? F komponiert mit G, nicht? Also G geht ja von A nach B, F geht weiter von B nach C, also geht das Kompositum von A nach C. So. Jetzt bitte ich darum, mal nachzurechnen, dass das wirklich ein Funktor ist. Ja?
Wir müssen das für die Identität prüfen, das haben wir die Ansätze.
Ja, genau.
Das heißt, wir setzen gerade die Identität für das F hier ein. Das heißt, hier steht die Identität, G wird abgebildet auf Identität nach dem APG.
Ja, das heißt, das It kommt woanders hin, nicht? Also nicht da, wo es jetzt steht, sondern. Ach so, ja, C, ja, okay, wir wollen es da hinschreiben, das ist uns ein bisschen verwirrend. Dann, wenn wir es da hinschreiben, dann wird es schon an der Abbildung, dann wird es angewendet auf G. Ne? Dazu muss man, damit man das machen kann, muss man dem ursprünglichen It erstmal einen Typ geben, nicht? Dass man, was man reingesteckt hat, das muss es ja irgendwie ein Objekt dran kriegen. Das ist ein Element von dem CAB. Also das C von A, F ist ja eine Abbildung. Okay. Das ist ja ein Funktor in Mengen. Das heißt also, es werden irgendwelche Morphismen abgebildet auf, naja, Morphismen in der Zielkategorie, also in diesem Falle auf Abbildungen. Gut, und um zu sagen, was eine Abbildung tut, nehme ich mir ein typisches Element der Domain her, in diesem Falle einen Morphismus G von A nach B und sage, wohin er abgebildet wird. Nee, ja, it B war schon richtig. Nein, nein, es muss nicht dasselbe A sein. Ne? Es ist, also wir stecken irgendeine Identität rein.
Das G geht von A nach B.
Ja, genau. Nee, nee, von A nach B passt schon. Also wir instanzieren das Diagramm, wie es da steht, einfach nur mit C gleich B. Ne?
Genau.
Genau.
Für Morphismen ist eigentlich das Gleiche. Wenn man hier eine Verkettung anschreibt, also wenn man hier eine Verkettung anschreibt.
Nee, 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 man schreibt sie nicht da vorne dran. Vorsicht, Vorsicht.
Aber das ist ja das, so alles G.
Nee, nee, das G bleibt, wie es ist. Das F wird jetzt, also fürs F setze ich jetzt was ein, was stattdessen eine Verknüpfung ist. Irgendwie H-Kringel G oder ein schlechtes H-Kringel K oder so. F gleich H-Kringel K. Hm? Also.
Ja, aber das wäre ein Satz. So, wenn man dieses ausrechnet, darf ich ja auch klammern. Und erstmal das so tun. Rein formal passt das.
Ja, jetzt haben sie es geschafft, es so hinzuschreiben, dass man die Message der ganzen Sache nicht mehr sieht. Genau, so, genau, diese sind auch gleich, nicht? So, an welchem Rechengesetz, das hier jetzt leider nicht mehr sichtbar ist, liegt das, dass das klappt? Ja, es liegt an der Assoziativität, nicht? Als Sie gesagt hat, Sie haben jetzt die Message versteckt, dann meine ich natürlich, dass Sie die Klammern weggelassen haben, nicht? Also das hier ist so geklammert, nicht? Also ich habe hier H-Kringel K und komponiere das von links mit G. Dagegen hier, für mich bilde ich erst K-Kringel G und klammere dann und komponiere dann nochmal von links das H dran, nicht? Also sprich, dass das Ding da ein Funktor ist, das verkörpert geradezu und es ist auch geradezu äquivalent zu den beiden Rechengesetzen der Kategorien, nicht? Dass also das Identitätsgesetz gilt und das Assoziativitätsgesetz, fast bis auf ein Gesetz. Welches kommt nicht vor? Was? Welches Gleichungsgesetz der Kategorien kommt hier nicht vor in der Rechnung? Nee, das ist ja kein Gleichungsgesetz, das ist irgendwie nur mehr so ein Zwang von Vorhandensein zum Vorhandensein von Daten gewissermaßen, nicht? Also das, ich meine jetzt nur die Gleichungen, die dann auf den Daten gelten müssen. Ja? Genau, nicht? Das rechte Identitätsgesetz, das kommt nicht vor, aber das linke Identitätsgesetz kommt vor und das Assoziativitätsgesetz kommt vor. Und das, also ich sage jetzt einfach mal so, ohne das nachgerechnet zu haben, man wird auch äquivalent rückrechnen können aus der Tatsache, dass das hier ein Funktor ist, dass die beiden Gesetze gelten, aber nicht das dritte. So. Dann. Ja?
Der Punkt bildet auf die Reader-Monade am Ende.
Auf die was? Auf die Reader-Monade. Oh, ist das wahr, weil die. Nee, das klappt nur, wenn ich da. Wenn ich C gleich Z nehme, dann ja. Ne, ansonsten kann es keine Monade sein, denn Monaden sind ja Endofunktoren, nicht? Wie wir von der Haskell-Seite wissen, Monaden sind einfach nur Monoide in der Kategorie der Endofunktoren. Insbesondere sind sie Endofunktoren. Ja? Nicht, also das arbeite ich jetzt mal nicht aus. Ja? Also wer Haskell kann, weiß, wovon wir reden, und ansonsten interessiert es gerade nicht so. So. Ja, dann haben wir unsere. Unsere beiden Randfälle, nicht? Einmal die geordneten Mengen. Gut, so ein Funktor zwischen zwei geordneten Mengen, was tut er nun? Der muss eine Objektabbildung haben, ja, der muss also, gut, die Objekte sind hier die Elemente von x beziehungsweise y, der muss also erstmal eine Abbildung von x nach y sein. Gut, und dann muss er Morphismen abbilden, aber auf Morphismen hat er nicht viel zu tun, nicht? Auf Morphismen hat er hier rechts ja keine Auswahl, wo er hin abbildet, weil es zwischen je zwei Objekten immer höchstens einen Morphismus gibt. Das heißt, das Einzige, was man da nachzuprüfen hat, ist, dass man überhaupt eine Abbildung findet. Ja, wann findet man zwischen zwei Mengen keine Abbildung im Chor? Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich zwischen zwei Mengen keine Abbildung finde. Wenn die rechte leer ist und die linke nicht, genau so. Ne? Also sprich, wenn es hier zwischen zwei Objekten Morphismus gibt und da nicht, mit anderen Worten, wenn also hier x kleiner gleich y ist und die Bilder da aber nicht. Ja, das heißt, mit anderen Worten, wenn das nicht passiert, bin ich zu Hause. Das heißt, was ich verlangen muss, ist einfach nur, dass diese Objektabbildung monoton ist bezüglich der jeweils gegebenen Ordnung. Und So, wenn ich mir jetzt hier zwei Monoide qua Kategorien angucke, wobei ich also in fantasieloser Weise hier auf der rechten Seite einfach nur alle Daten mit einem Strich versehe, um anzudeuten, dass das andere sind. Ja, gut, was muss man hier machen? Gut, hier hat man erstmal anzugeben, eine Abbildung zwischen den Objektklassen, aber es gibt jeweils links und rechts nur ein Objekt, also den Teil des Funktors, den kann ich vergessen. So, und dann werden die Morphismen abgebildet. Da kann ich nichts bei falsch machen, weil die in immer richtigen Domain und Codomain haben. Also ich kann die irgendwie abbilden, solange ich kompatibel mit Identität und der Verknüpfung bin. Und die Verknüpfung ist ja Komposition, nicht? Und die Identität ist Identität. Das heißt, das hier ist ein Funktor. Genau dann, wenn F ein Monoid-Homomorphismus ist. So, das illustriert also ein weiteres Mal diesen Slogan, dass also Kategorientheorie mehr oder weniger Ordnungstheorie plus Algebra ist. Nicht? Also. So. Ja? Wir betrachten die Monoide als Kategorien, nicht? Also das haben wir, das war eins unserer Eingangsbeispiele, da waren Sie vielleicht nicht da, nicht? Also ein Monoid kann ich ansehen als eine Kategorie mit nur einem Objekt und jedes Element des Monoids ist halt ein Morphismus von dem Objekt in sich selber. So. Dann die Potenzmenge. Die Potenzmenge ist ein Funktor auf Mengen, ein Endofunktor auf Mengen, sogar eine Monade. Gut, was tut das Ding? Wenn ich also eine Abbildung F habe, gut, dann werden hier natürlich X und Y, wie der Name schon sagt, auf ihre jeweiligen Potenzmengen abgebildet. Deswegen heißt das Ding der Potenzmengenfunktor. So, und hier haben wir etwas, das schreibe ich eben auch Potenzmenge von F. So, was tut Potenzmenge von F? Nun, das muss ich hier irgendwie eine Teilmenge Y von X nehmen und die irgendwohin abbilden. Da kann man jetzt fantasievolle Vorschläge machen, das fällt einem ein.
Schreibt ja auch F von einer Menge.
Ja. So, man schreibt das übrigens sinnvollerweise so. Es gibt in manchen Zweigen der Mathematik herrscht die Angewohnheit vor, auch die Anwendung von F auf Mengen mit runden Klammern unterschiedslos zu schreiben. Das kann, sobald die Typen mal komplizierter werden, als man sie in der Analysis vorfindet, schnell zu bösen Missverständnissen führen. So, nicht? Das ist also hier das Bild von Y unter F. Das ist also die Menge aller F, Y, wobei Y über Groß Y geht.
Wie wendet man das, wo man das mit der Gegenklammer schreiben würde, mit der Gegenklammer an? So, möchte Menge in Plus einsetzen?
Eine Menge in Plus einsetzen. Ja gut, das ist jetzt weniger ein Problem von runden oder eckigen Klammern, sondern das ist mehr ein Problem von Infix-Schreibweise von Plus, nicht? Also, nicht? Also was weiß ich, also ich könnte durchaus so ausdrücken, die Abgeschlossenheit der natürlichen Zahlen unter Addition, nicht? Also das geht. Naja, also ich meine, gut, wir sind ja nicht Kock, ja, also man erklärt halt seine Notation irgendwie, ja, wenn es die Notation nicht gibt, die man gerade braucht, dann füllt man sie halt ein. Gut, das kann man auch in Kock, aber ich meine, auf Papier kann man es etwas informeller und schneller. Ne? Gut. So, ja, das ist also der Potenzmengenfunktor. Ja, wiederum rechnet man sehr schnell nach, dass diese Funktorgesetze gelten. Zum Beispiel, wenn ich hier Identität nehme, ja, um mal einen Fall zu nehmen, den ich hier eben mit Schwafeln hinkriege, nicht, wenn ich mir also das Bild einer Menge unter der Identität angucke, also die dann wird das hier gerade die Menge aller Y, wobei klein Y aus Groß Y kommt, und das ist natürlich nichts anderes als Groß Y selbst. So, nicht? Das ist also schnell nachzuprüfen. Weitere Beispiele. Ja, genau. Es gibt also eine ganze große Klasse von Funktoren eher trivialer Natur, die eher dazu da sind, dass man sich zwischen Kategorien bewegt, als dass man auf dem Wege dort großartig irgendwas macht. Die haben auf Deutsch den Namen Vergissfunktoren. Viel, viel schöner wäre gewesen, wenn man also die englische Bezeichnung wörtlich übersetzt hätte, dann wären es die vergesslichen Funktoren. Die hat man immer dann, wenn man eine Kategorie hat, die aus irgendwie strukturierten Mengen besteht. Dann kann man nämlich die Struktur vergessen und einfach eine Menge draus machen. Ja, also zum Beispiel, typischer Name für so Dinger ist U oder V. Ja. Zum Beispiel habe ich einen Vergissfunktor U von den geordneten Mengen in die Mengen, der eben schlicht und einfach wie der Name eben sagt, vergisst, dass die Menge geordnet ist. Ich habe also hier zum Beispiel eine monotone Abbildung f von x kleiner gleich nach y kleiner gleich. Die wird abgebildet auf, ja gut, x kleiner gleich wird einfach abgebildet auf x, also die unterliegende Menge. Y kleiner gleich auf y und f bleibt es selbst. Nur ich habe eben vergessen, dass es eine monotone Abbildung ist, beziehungsweise kann das hier jetzt in der Zielkategorie noch nicht mal mehr sagen, dass es eine monotone Abbildung ist. Oder ebenso sagen wir von Monoiden in Mengen, nicht? Also nehme ich hier, da spare ich jetzt mal mir die Aktion auf Morphismen und sage nur, was die auf Objekten macht. Bei den meisten Funktoren wird es reichen zu sagen, was die auf Objekten machen. Meistens kann man dann doch irgendwie raten, was sie auf Morphismen tun. So, hier also so ein Monoid mit unterliegender Menge m und Verknüpfung mal und natürlich nicht plus, sondern e, wird einfach abgebildet auf seine unterliegende Menge m. So, nicht? Das nennt man einen Vergissfunktor. Nicht? Und da ist eben Funktorialität nun voll trivial, weil mit den Morphismen ja gar nichts passiert. Nicht? Zum Beispiel, wenn f hier Identität ist, dann bleibt es hier immer noch Identität. Nicht? Klar. Dann na, wir haben eingangs gesagt, wir können im Wesentlichen modulo so ein bisschen Vorsicht alle kategoriellen Begriffe eigentlich auch auf die Kategorien selbst anwenden, solange wir eben das mit dem Größenproblem im Hinterkopf behalten. Ganz sicher kein Größenproblem kriegt man bei simplen binären Produkten. Sowieso definieren kann ich erstmal alles. Ja, also ich habe also diesen Begriff des Produkts, den kann ich auf Kategorien übertragen. Und in der Tat ist es ziemlich leicht, wenn man jetzt schon die paar Beispiele gesehen hat, die wir über Produkte im algebraischen Bereich uns klar gemacht haben. Kategorien sind ja eben großenteils so eine Art algebraische Struktur. Dann kann man dann sich relativ leicht überlegen, wie also Produkte von Kategorien aussehen. Also ich nehme einfach zwei Kategorien und bilde ihr Produkt C Kreuz D. So, ganz leicht ist das mit den Objekten, nicht? Also die Objekte von C Kreuz D sind einfach Paare von Objekten, eins aus C, eins aus D. So, dann ist man versucht zu sagen, ein Morphismus in C Kreuz D ist einfach ein beliebiges Paar von Morphismen in in C und D, und ist das auch richtig? Und das ist auch richtig. So, ich mache es mal trotzdem, um dann nicht anschließend groß schwafeln zu müssen, was denn Domain und Codomain von so einem Paar sind. Mache ich es mal auf den Hommengen. Nicht? Also ich muss jetzt sagen, was ist die Hommenge in C Kreuz D von... So, jetzt schreiben wir das so. Von zwei so Paaren, A1, B1 und A2, B2. Ja, also wohlgemerkt, nicht das hier, A1 und A2 sind C-Objekte, B1 und B2 sind D-Objekte. Und wir reden jetzt von den Morphismen von diesem Paar in dieses Paar in C Kreuz D. Nun auch das... mache ich einfach per Produktbildung. Das sind also die Morphismen in A1, von A1 nach A2 in C natürlich dann, verpaart mit Morphismen von B1 nach B2 in, das ist kein schönes D hier, in D. Gut, und okay, das schreibe ich jetzt gar nicht mehr hin. Identität und Komposition ist natürlich dann komponentenweise. Ja, also, ja gut, für Komposition schreibe ich es vielleicht doch nochmal. Also, ich komponiere zwei so Paare F1, G1 und F2, G2 komponentenweise. Das heißt, da kommt raus, F1 komponiert mit F2 und G1 komponiert mit G2. Gut. So, und jetzt nehmen wir mal an, nur mal, um auch jetzt mal ein Beispiel für sowas zu liefern, nehmen wir mal an, C hätte binäre Produkte. Also ich könnte in C Produkte von je zwei Objekten bilden. Ja, gut, ich hab ja definiert, was ein Produkt ist eingangs, ja. Und wir haben uns angeguckt, was Produkte in bestimmten Kategorien sind. Ich habe vielleicht nicht so ausdrücklich gesagt, dass Produkte natürlich nicht zu existieren brauchen. Ja, also ich male sofort eine Kategorie hin, die eventuell keine Produkte hat. Zum Beispiel kann ich eine geordnete Menge hinschreiben, wo es keine Miets gibt oder so. Ja, dann habe ich eine Kategorie, in der es binäre Produkte nicht gibt im Allgemeinen. Oder ich male irgendein wildes Diagramm an die Tafel, nenne es eine Kategorie. Man kann eine Kategorie, wenn nichts weiter gesagt ist, sehr schnell konstruieren. Und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird die Kategorie, die ich zufällig an die Tafel male, keine Produkte haben. Was? Körper kennt man auch. Körper haben... es ist ein Körper... Gestimmt, genau. Das ist richtig. Körper haben keine Produkte. Total geordnete Mengen haben keine Produkte. Ne? Lexikografisches Produkt ist kein Produkt. Ne? gut, aber nehmen wir mal an, C hätte welche. dann behaupte ich, Kreuz, also dass diese Produktoperation ist dann ein Funktor von C kreuz C nach C. Doch, ja, das muss ich vorsichtig sein, ist das in jedem Fall richtig? Ja, das ist, glaube ich, in jedem Fall richtig. So. Und zwar, was tut er? Gut, klar, nicht? Der bildet ab. So ein Morphismus, nun, was ist das? Der hat als Codomain hat er natürlich ein Objekt von C kreuz C, also zwei C-Objekte, A1, A2. Genauso hat er zwei C-Objekte als Codomain, B1, B2. Und zwischen ihnen hat er ein Paar von Morphismen, also ein Morphismus von diesen, zwischen diesen Paaren ist ein Paar von Morphismen, nicht? Also F1 geht von A1 nach B1, F2 geht von A2 nach B2. Und das wird abgebildet auf A1 kreuz A2. Nun, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Also ich habe ja gesagt, Produkte sind eindeutig bestimmt, sie sind aber nur eindeutig bestimmt bis auf Isomorphie. Gut, aber zunächst mal kann ich natürlich sagen, ich kapriziere mich drauf, dass ich irgendwelche Produkte mir aussuche. Ja? Also gegeben irgendwie zwei Objekte, suche ich mir irgendein Produkt dieser zwei Objekte aus. So, und das nehme ich hier genauso da. Und dann ist das mit den Morphismen klar. Nicht? Hier kommt natürlich hin F1. Kreuz F2. So, nicht? Und dann muss man wieder nachrechnen, dass da die Funktorgesetze gelten. Gut, da muss man vielleicht jetzt auch mal ein bisschen doch mal wieder einsteigen und so, da steckt natürlich so ein bisschen kategorieller Kalkül drin, dahinter. Ich habe ja eben schon fast denselben Funktor gezeigt, der ja, nur eben den Quadratfunktor. Ja, der Quadratfunktor hatte den Vorteil, dass ich keine Produktkategorien dafür brauchte, weil er nur ein Argument nimmt, das er dann mit sich selbst multipliziert, während dieser hier zwei Argumente haben will. Deswegen musste ich vorher über Produktkategorien reden. Die Rechnung, die wir dann durchgeführt haben für den Quadratfunktor, das war einfach mal so eben hingetrellert in Mengen. Ja, in Mengen kann ich solche Gleichungen, wie sie hier dann aus den Funktorgesetzen rausbraten, einfach elementweise nachrechnen. Sobald ich jetzt hier Kategorien habe, bin ich natürlich gezwungen, punktfrei zu rechnen. Also das, was wir am Anfang geübt haben in einem Setting, wo wir, naja, das mit der Punktfreiheit eher so als so eine Disziplin angesehen haben, die wir uns auferlegen und im Hinterkopf wussten, genauso gut können wir alles elementweise rechnen. In einer beliebigen Kategorie geht das natürlich nicht mehr, ja, wenn ich nicht weiß, aus was C besteht. Ja, im Zweifel bestehen die Objekte von C überhaupt nicht aus irgendwelchen Mengen, sondern irgendwelches völlig andere Zeugs. Dann ist mit elementweise Rechnen natürlich Essig. So, das heißt, dann machen wir das doch jetzt mal. Wir rechnen jetzt mal nach. Vielleicht nicht das ganz triviale Funktorgesetz, also nicht das mit der Identität, aber wir rechnen mal nach Bewahrung von Komposition. Nicht? Also. Ja, was haben wir da? Also wir haben ich lasse die linke Seite gleich mal weg, rechne nur mit den Bildern hier. Also ich habe F1 kreuz F2 von A1 kreuz A2 nach B1 kreuz B2. So, jetzt male ich mal irgendwie mein Diagramm hinreichend dreieckig. Also dieses Diagrammdesign, das kann man so ein bisschen nicht trivial sein, weil man natürlich nachher alles irgendwie möglichst kreuzungsfrei hinkriegen will und so. Mal schauen. So, da haben wir also hier ein zweites Bild unter diesem Funktor G1 kreuz G2 Morphismus nach C1 kreuz C2. Und wir müssen zeigen, das ist dasselbe wie der Morphismus G1 F1 kreuz G2 F2. Nicht? Denn so werden ja Morphismen hier komponiert. Nicht? Haben wir uns klar gemacht, im Produkt nicht komponiere ich komponentenweise. Das heißt, wenn ich hier die ursprünglichen Morphismen komponiere, dann kommt daraus G1 F1, G2 F2 und darauf muss ich diesen Produktfunktor anwenden. Ja, was für eine Chance habe ich überhaupt zu zeigen, dass das kommutiert? Protestiert übrigens jemand, haben wir punktfrei gesagt, was F1 Kreuz F2 eigentlich ist? Man sieht es aus der universellen Eigenschaft von Produkt, genau. Haben wir das auch gemacht? Ja, also dann machen wir hier nochmal so ein Diagramm hin, was also. Jetzt habe ich hier keinen Platz mehr für Diagramme. Gut, das mit den Produkten ist jetzt geglaubt, ja, das wische ich jetzt mal ab. So. So, welchen nehmen wir? Den da, ne? Also, wir haben zwei Morphismen. F1 von A1 nach B1 und F2 von A2 nach B2. Und wir wollen ihr Produkt bilden. Das heißt, wir haben hier A1 Kreuz A2, hier unten haben wir B1 Kreuz B2 und wir haben diese Projektionen hier oben out left, naja, hier unten ebenfalls out left. Es ist natürlich nicht zweimal derselbe Morphismus, die heißen nur gleich wegen ihrer analogen Rollen, nicht? Und ebenso die rechten Projektionen out right hier oben und auch hier unten. So, und naja, was wir jetzt sehen, ist hier ein Morphismus F1 Kreuz F2, einfach per universeller Eigenschaft dieses Produkts hier. Ja, ich habe hier einen Morphismus von A1 Kreuz A2 nach B1 und einen Morphismus von A1 Kreuz A2 nach B2 und die beide zusammen ergeben mir per universeller Eigenschaft von B1 Kreuz B2 einen Morphismus hier, der das zum Kommutieren bringt. Und nützlich sich zu merken ist folgende Gleichung, den hätte ich auch anders definieren können, denn weil es ein universeller Morphismus ist, ist es ja ein Paar, nicht? Also das, unsere Schreibweise hier für universelle Morphismen in Produkte rein waren ja diese Paare. Gut, und zwar ist es ein Paar von eben diesem Morphismus und diesem Morphismus. Ja? Also F1 outright und out left und F2 outright. Gut, ist auch irgendwie klar, nicht? Also das hier, diese Gleichung, die sagt uns also, F1 Kreuz F2 agiert auf einem Paar, indem es erstens die linke Komponente nimmt und F1 drauf anwendet, zweitens die rechte Komponente nimmt und F2 drauf anwendet und daraus aus den Resultaten dann wieder ein Paar bildet. Ja? Mir sagt das nicht. Also es sagt letztlich genau das, was wir erwarten. So. Jedenfalls, also wie würde ich jetzt zeigen, dass das Ding da kommutiert? Ja. Genau, ne? Und wir machen natürlich nur eins davon, ja, also es ist völlig symmetrisch, ja, also wir machen nur linke Projektionen und sagen dann, rechte Projektion geht analog, ja. Nicht? Denn, also, die Tatsache, dass diese Morphismen eindeutig sind in die Produkte rein, sagt mir auch, es reicht, um zu zeigen, dass zwei Morphismen in ein Produkt gleich sind, zum Beispiel in dieses Produkt hier, es reicht mir dazu aus, nachzuprüfen, ja, dass es komponiert mit den beiden Projektionen gleich ist. Das kann man auch formulieren als Lemma, ja, also das machen wir vielleicht ruhig mal. Nicht, wenn ich irgendwelche zwei Morphismen in ein Produkt rein habe, von C also nach A Kreuz B, dann sind die gleich, genau dann, wenn erstens sie komponiert mit der linken Projektion das gleiche ergeben und zweitens dasselbe nochmal mit der rechten Projektion. Nicht? Das folgt einfach sofort aus der Eindeutigkeitsaussage in der universellen Eigenschaft des Produkts. So, das heißt also hier, ja, der Tipp also, wenn man irgendwie so erstmal nicht sieht, warum so ein Diagramm kommutiert, ja, dann hilft es oft, einfach mal ein paar mehr Morphismen reinzumalen, zum Beispiel die Projektionen dieser Produkte hier. Also wir, wie gesagt, machen mal der Einfachheit halber nur die linke Projektion, nach C1 geht die. Ja, was kommt da, also erstmal haben wir hier ja dieses Äußere, ne? Wir wissen schon, wenn wir das Äußere haben, gut, hier haben wir eine linke Projektion in A1 rein und hier haben wir auch, na, die machen wir später, so, und, na, nicht Aul, sondern Autel. So, und wir wissen von da links, ja, wir haben uns eben ausgedacht, wie das funktioniert, ja, wir wissen also, wenn wir das komponieren, kommt hier raus dieser linke Teil hier, ne? Also G1, F1 komponiert mit Outleft. So haben wir es gerade definiert, dieses Produkt von Morphismen hier. So, dagegen, wenn wir das mit G1 Kreuz G2 komponieren, wissen wir, es kommt raus, linke Projektion und dann G1. Oha, jetzt sehen wir hier aber linke Projektion komponiert mit F1 Kreuz F2. Das ist Outleft komponiert mit F1. Ja, das kann jetzt keiner mehr lesen. Immer noch nicht. F1. So. Ja, und jetzt sehen wir, dass das Diagramm kommutiert. Nicht? Also wir müssen zeigen, dass also dieser Weg komponiert mit Outleft dasselbe ist wie dieser Weg komponiert mit Outleft. Und naja, das, jetzt können wir auch sagen, okay, das, ne, also wir haben einfach alle Zellen des Diagramms kommutieren, also kommutiert das Diagramm insgesamt. Wer es nicht glaubt, verfolgen wir es nochmal von vorne. Ja? Also das hier ist dasselbe wie das hier, ist dasselbe wie das hier, ist dasselbe wie das hier, ist dasselbe wie das hier. Ja, was also nichts anderes ist, als einmal zu Fuß abgelaufen, diese Tatsache, alle Zellen des Diagramms kommutieren. Diagram Chase nennt sich sowas. Oder auf Deutsch Diagrammjagd. So, nicht? Also hier sieht man per Diagrammjagd, dass also wirklich da das Funktorgesetz gilt für diesen Produktfunktor. So. Sehr häufig trifft man Funktoren dieser Form an. Die gehen also von der dualen Kategorie einer gegebenen Kategorie in eine andere. Das sind natürlich zunächst mal Funktoren wie alle anderen auch, denn das Duale einer Kategorie ist ja nichts anderes als eine Kategorie. Dennoch gibt es, also trotz dieser abstrakten Symmetrie der Kategorientheorie an sich, ist der Blick auf die meisten Kategorien des täglichen Lebens doch eher asymmetrisch. Ich bin sehr gewohnt, mir die Kategorie der Mengen und Abbildungen vorzustellen. Ich bin nicht so sehr gewohnt, mir die Kategorien der Mengen und Abbildungen in der falschen Richtung vorzustellen. Ja? Also das sind nur so ein Beispiel. Nicht? Das heißt also, und auch aus technischen Gründen gibt es also oft so eine vorgegebene Richtung in den Kategorien, die man haben will. Das heißt, man schreibt also dann das Ob hin. Und um dann zu betonen, dass so ein Funktor, der moralisch irgendwie von C nach D geht, aber eben von C falsch rum, ja, der heißt dann kontravariant und oft genug schreibt man ihn dann als Profil C nach D habend hin. Ja, also ein kontravarianter Funktor von C nach D ist ein Funktor von C ob nach D. Und das Gegenteil davon ist dann kovariant, wenn man betonen will, dass der Funktor eben kein Ob dastehen hat, sondern ein richtiger Funktor im Sinne des Begriffs ist, dann heißt er kovariant. Zum Beispiel die schon genannte Version des Homm-Funktors heißt der kovariante Homm-Funktor. Und es gibt auch einen kontravarianten Homm-Funktor. Der hat natürlich das Objekt auf der anderen Seite. Klar, nicht? Denn der kontravariante Homm-Funktor, den kriege ich tatsächlich, wenn ich will, einfach aus Dualisierung des kovarianten Homm-Funktors, indem ich einfach sage, ich drehe die Kategorie um und nehme dann den kovarianten Homm-Funktor und dann drehe ich wieder zurück. So ungefähr. Ja? Aber wir machen es mal explizit. Der kovariante Homm-Funktor, den schreibe ich also C von Unterstrich, A. Na, Unterstrich nicht, sondern es soll kein Unterstrich, sondern so ein Minus sein, also wie auch immer sich das dann liest. Ja, was tut er? So, ich mache jetzt mal ausdrücklich die Morphismenrichtung in C hin. Ja? Also in C ob geht das jetzt natürlich von unten nach oben. So, nee, x und y sind schlecht, bleiben wir bei b und c. So, hier kommt hin oben die Hommenge c von b, a und hier unten natürlich die von c von c, a. Und weil der Funktor kontravariant ist, geht jetzt sein Bild in die entgegengesetzte Richtung. Nicht? Denn eigentlich, wie gesagt, ist es ein Funktor von C ob, dann geht der Morphismus hier von unten nach oben, muss also hier auch von unten nach oben gehen. So, und den nennen wir C von F, A. Und was tut er? Nun, ja, der komponiert halt von rechts, nicht? Also so ein typisches Element G hier, also in diesem Fall ein Morphismus von C nach A. Daraus mache ich einen Morphismus von B nach A, nämlich G Kringel H. Ich komponiere also von rechts ran.
M, warum H?
Habe ich H gesagt? Nein, F natürlich. F. Naja, da kommt wieder die Warnung an, ne? Nicht deklarierte Variable. So. Ja, und ein konkretes Beispiel übrigens von so einem Homm-Funktor. Ist dieser hier in Z selbst. Das ist also jetzt ein Funktor von Z ob nach Z, den ich kriege. Der kontravariante Homm-Funktor für die 2. Das ist jetzt also einer von Z ob nach Z. Was tut der auf Objekten effektiv?
Ja. Was ist denn für eine 2?
Ach so, die 2 ist eine zweielementige Menge, also das, was ich Boolesche Wahrheitswerte, bottom und top. Also was tut er auf Objekten? Ja, das sind genau, also auf die, im Wesentlichen auf die Potenzmenge, nicht? Denn also Set von x, 2, das sind die Abbildungen von x nach 2, die schreibe ich auch gerne so, ja, 2 hoch x. So, Abbildungen von x nach 2, also die Menge der Wahrheitswerte, sind natürlich im Wesentlichen Teilmengen. Also das ist ein Prädikat, wenn ich so will. Ich ordne manchen Elementen wahr zu und manchen Elementen falsch. Und das ist eindeutig bestimmt, indem ich einfach sage, welcher Menge von Elementen ordne ich jetzt mal wahr zu. Ja, das heißt, das Ding ist zunächst mal isomorph zur Potenzmenge von x. Also isomorph im Sinne von steht in Bijektion damit. So, aber Set von f, 2, also so ein Bild eines Morphismus, das ist also 2 hoch f, das bildet ab eine Menge y auf, so, das muss jetzt rückwärts gehen. Ja? Sagen wir mal, Typen hier hinmalen, also f geht von, was haben wir, x nach z und hier lebt jetzt das y und ich muss also das y zu einer Teilmenge von x machen. Und gut, hier steht, wie das funktioniert. Ja? Also ich sehe diese Teilmenge an als so eine Wahrheitsfunktion, ja? Also eine Funktion, also so ein boolesches Prädikat, was mir sagt, ist in der Teilmenge oder nicht. Und ich komponiere das mit dem f. Das heißt, um rauszukriegen, ob jetzt hier in dieser Menge, ob ein Element in der Menge, die hier rauskommt, liegt oder nicht, muss ich das f anwenden und dann gucken, ob das Bild in y liegt. Das heißt, was hier rauskommt, ist f hoch minus 1 von y. Was nämlich einfach ist, die Menge derjenigen x, wo das fx in y liegt. So, nicht? Das heißt also, wir kriegen eine Variante des Potenzmengenfunktors, nämlich den kontravarianten Potenzmengenfunktor, den kriegen wir hier als Spezialfall dieses kontravarianten Homm-Funktors. So, einmal durchatmen, da sind noch nicht alle glücklich mit, glaube ich. Noch Fragen? Gut. Bauen wir das eben noch zusammen. Wir können beim Homm-Funktor jetzt außerdem aus beiden Plätzen Freiplatz machen. Dann ist er Ein Funktor gemischter Varianz, nämlich einer, der in diesem ersten Argument hier, wie wir gesehen haben, kontravariant ist und in diesem zweiten Argument kovariant. Das heißt, er hat Profil C ob Kreuz C nach Z. So, wir gucken nochmal, was er macht. Gut, wir müssen jetzt mit zwei Objekten reingehen, nicht? Also sagen wir A, B. So, und hier unten haben wir, was weiß ich, Objekte C, D. So, und ich male jetzt mal die Morphismen wieder der Deutlichkeit halber in C. So, ich will also einen Morphismus in C ob von hier nach da haben. Der geht in der Komponente richtig rum und in der Komponente falsch rum. Ja, das heißt, ich habe hier ein F und hier ein G. So, das ist mein Ausgangsmorphismus hier auf der linken Seite. So, der wird abgebildet auf hier oben C von A, B und hier C von C, D. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was tut diese Abbildung hier? Die heißt ja C von F, G. So, was tut die? Also ich habe hier Morphismus, sagen wir wieder G von A nach B. So, und der wird abgebildet auf, naja, was müssen wir machen? Morphismus von C nach D soll das gehen. Ja, das heißt, dann gehen wir erst hier mit F hoch, dann mit G rüber, dann mit, jetzt habe ich einen Clash erzeugt, Moment, dann muss der hier muss mal H heißen. So, also C von F, H. So, dann geht das hier mit H wieder runter. Das heißt, hier unten habe ich H, G, F. So, ne, da haben wir also beides mal zusammen. Also ein Funktor mit mehreren Argumenten und teilweise kovariant, teilweise kontravariant. So, natürlich kommt jetzt übrigens in der Funktorrealität des kontravarianten Homm-Funktors oder dieses Funktors insgesamt, hier kommt natürlich jetzt auch endlich das andere Identitätsgesetz vor. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Pro-Funktor? Ja, vermutlich, ja. Ja, das ist so irgendwie so der Teil, wo es bei mir dann wieder aushakt irgendwie. Gut. Gut. Ach ja, eines muss man noch erwähnen. So, wann immer wir einen Funktor von C nach D haben, haben wir einen Funktor F ob von C-Op nach D-Op? Das ist eine reine Notationsfrage. Also die meisten Leute nennen diesen Funktor F-Op weiterhin F, denn der tut schlicht und einfach dasselbe wie F. Ja? Also bildet jeden Morphismus, jedes Objekt so ab wie F und er bildet auch jeden Morphismus so ab wie F. Gut, die Morphismen gehen dann hier jeweils andersrum und da auf der anderen Seite auch andersrum, ja, aber das stört nicht weiter, also man kann sie trotzdem genauso abbilden. So, es ist jetzt also eine reine Notationssache, ja, also dass ich dann, wenn man ganz sauber sein will, dann nennt man diesen Funktor also F-Op. So. Ja, dann gibt es den Begriff natürlich der Isomorphie von Kategorien. Und es kommt tatsächlich vor, dass mal Kategorien isomorph sind. Meistens tritt das dann auf, wenn man äquivalente Beschreibungen von irgendwelchen Kategorien als strukturierte Mengen hat. Nicht? Dann hat man tatsächlich eine Isomorphie von Kategorien, die dann typischerweise eben die unterliegende Menge auch unverändert lässt. Sowas gibt's, aber ich mach mal so einen Kringel da hinten. Also Isomorphien von Kategorien, die ernsthaft was tun, die sind eher selten. Und viel wichtiger ist der folgende Begriff. Der also ja, praktisch die Kategorifizierung des Begriffes der Isomorphie ist. Also, wir nehmen uns mal hier einen Funktor F von C nach D. Und wir sagen, so, ich führe jetzt einen Haufen Eigenschaften ein, die der haben kann oder auch nicht haben. So, wir sagen zum Beispiel, dieses F sei treu. Naja, ich kann mir ja zum Beispiel angucken, diese Aktion von F auf Hommengen. Nicht? Also F geht dann von C, A, B nach D von F, A, F, B. Wenn das stets injektiv ist. Stets soll heißen für alle A und B. So, wohlgemerkt, also so ein treuer Funktor. Der kann nicht injektiv auf Objekten sein, wenn er will. Zum Beispiel Vergissfunktoren. Wenn man will, ist das die Definition von Vergissfunktor, dass er treu ist. Ja? Wenn ich mir so einen Vergissfunktor angucke, was weiß ich, zum Beispiel eben von geordneten Mengen in Mengen, ja, der tut ja mit den Morphismen nichts, der identifiziert mir also keine zwei monotonen Abbildungen zwischen zwei gegebenen partiellen Ordnungen zu derselben Abbildung, nicht? Denn er lässt die Abbildung ja unverändert. Er ist aber hochgradig nicht injektiv auf Objekten, also er wirft eben alle partiellen Ordnungen mit der gleichen unterliegenden Menge zusammen. Ja, das heißt, es ist also weit, weit entfernt davon, jetzt also die, in etwa die Kategorie der partiell geordneten Mengen in die Kategorie der Mengen einzubetten oder sowas. So, dann so ein Ding heißt voll, wenn, naja, dieselbe Abbildung, also die Aktion auf Vormengen, wenn die stets surjektiv ist. Beispiele von vollen Funktoren, die nicht unter diesen stärkeren Begriff fallen, den ich jetzt gleich hier einführe, sind auch eher nicht so häufig, sage ich mal. So, und im Skript schreibe ich isomorphismendicht, also ich werde hier nicht immer an die Tafel schreiben isomorphismendicht, also sage ich gleich isodicht, wenn für jedes D im Zielbereich ein C im Definitionsbereich existiert, so das gilt, die ist isomorph zu FC. Also, ne, also isomorphismendicht heißt, das Bild ist alles bis auf Isomorphie. Oder mit anderen Worten, der Funktor ist bis auf Isomorphie surjektiv auf Objekten. Ist das wesentlich surjektiv? Kann sein, ja. Ja. Es gibt ja wenig deutsche Kategorienbücher. Ist das Schubert auf Deutsch? Irgendwie kann sein, ne? Doch, der ist auf Deutsch, ne? Der Schubert. So, und wir sagen also letztlich, F sei eine Äquivalenz, genau dann, wenn F alle drei Eigenschaften hat, also voll, treu und isomorphismendicht ist. So, und wir werden später noch zeigen, dass also dieser Begriff äquivalent zu etwas ist, was in offensichtlicher Weise die Kategorifizierung von Isomorphie ist. Kommen wir noch zu. So, stattdessen, also das können wir jetzt noch nicht formulieren, weil uns dazu noch Begriffe fehlen. Das machen wir also demnächst. Wir machen nur noch zwei Beispiele. So, das erste ist auf dem aktuellen Zettel, der übrigens schon online ist. So, jetzt habe ich eine Sprechweise nicht eingeführt, die führe ich on the fly ein. Wenn ich zwischen zwei Kategorien eine Äquivalenz habe, nenne ich sie äquivalent. So, also Paar, also die Kategorie der Mengen und partiellen Abbildungen, die ist äquivalent zu ZP. Und zwar ist ZP als Objekte hat ZP sogenannte punktierte Mengen. Das sind also so Paare x, p mit P-Element x, nicht? Das ist also eine punktierte Menge, ist eine Menge mit einem ausgewählten Element. Und als Morphismen so ein Morphismus von x, p nach y, q heißt punktbewahrend genau dann, wenn f von p gleich q ist. So, das ist dann natürlich eine Abbildung von x nach y, nicht?
Ein Morphismus.
Ein Morphismus muss punktbewahrend sein. Ne? Also Morphismen sind punktbewahrende Abbildungen von x, p nach y, q. So. Und ich behaupte, wie gesagt, die beiden Kategorien sind äquivalent. Das ist eben eine Aufgabe. Es ist also die Aufgabe, da eine Äquivalenz anzugeben. Auf dem schon abgegebenen Set, jetzt kann ich es also verraten, waren ja zu beschreiben Produkte in Paar. Die sahen komisch aus. Und die sehen viel weniger komisch aus, wenn man sich klar macht, das Paar äquivalent ist zu ZP. Produkte in ZP bildet man sofort. Ja, also Produkt in ZP, was ist das? Produkt der unterliegenden Mengen und der Punkt ist halt das Paar aus den beiden Punkten. Und wenn man sich das klar gemacht hat und das längst dieser Äquivalenz mit Paaren wieder zurückverfolgt, dann sieht man auch, warum Produkte in Paar so aussehen, wie sie aussehen. Welche andere Aufgabe?
Die
schon abgegeben, ach so, durch Kreativität irgendwie. Ja, im Prinzip, ja, gut, im Prinzip löst man sie natürlich irgendwie vielleicht so, ja, gut, nicht? Also, Gott. Ich meine, es ist nur die Heuristik, nicht? Also, ich meine, zeigen kann man es natürlich auch direkt. Gut, das ist also eine Äquivalenz und dann machen wir noch eine zweite, damit man mal sieht, wie es funktioniert. Die machen wir hier. Und zwar. Als eine Kategorie nehme ich mal Set Kreuz Set, also die Kategorie, deren Objekte eben Paare von Mengen sind und deren Morphismen Paare von Abbildungen zwischen diesen Mengen. Und ich behaupte, das ist äquivalent zu einer Kategorie namens Set über 2, die man auch durch eine Standardkonstruktion auf Kategorien bekommt. Das hier ist eine sogenannte Slice. So, ich definiere jetzt, wie die aufgebaut ist. Also, Objekte in dieser Slice sind einfach Abbildungen von x nach 2. Weil man das immer so malt, nennt man diese Slice eben auch die Kategorie der Objekte über 2. So, und da muss man sagen, was Morphismen sind, das sagt sich sehr schnell. Also ich habe dann, sagen wir hier, zwei Objekte über 2, nicht? Also halt eine Abbildung f von x nach 2 und eine Abbildung y, eine Abbildung g von y nach 2. Naja, es drängt sich geradezu auf, ja, also die Morphismen in der Kategorie sind also die Abbildung h von x nach y, sodass das hier kommutiert. So, wir müssen noch mischen. So, und dann müssen wir also jetzt wohl oder übel mal einen Funktor angeben, der tatsächlich da diese Äquivalenz bezeugt. So, habe ich ja sichtlich nicht aufgeschrieben. Wie rum geht es am leichtesten? So, ich behaupte, am leichtesten denkt man sich das aus, wenn man von Set über 2 kommt und nach Set Kreuz Set geht. Also das ist nicht insgesamt unterstrichen, das ist nur getrennt unterstrichen. So. Also ich habe hier so ein Objekt, wohlgemerkt, f von x nach 2 und muss also hier ein Paar von Mengen draus machen. Welches Paar von Mengen nehme ich? Genau, nicht? Das heißt, das Paar von Mengen, was hier rauskommt, ist also, schreibt sich jetzt mit sehr vielen Klammern, nicht? Also f hoch minus 1 von einer Menge Bottom, nicht? Also ich hätte gesagt, 2 besteht aus Bottom und Top. Und f hoch minus 1 von einer Menge top. Nicht? Das sind also, nicht? Also das dieses f, das, ne, das weist also einigen Elementen hier bottom zu und einigen Elementen top. Und genau so unterteile ich jetzt meine Menge und bekomme hier dieses Paar von Mengen. So, und ich muss jetzt entsprechend zeigen, dass alles hinhaut. Ja, also erstmal muss ich aber zeigen, dass das ein Funktor ist. Ne? Gut. So, gegeben ist also so ein H, sodass das hier kommutiert. Naja, dieses H, das bilde ich jetzt ab auf das Paar seiner Einschränkungen. Nicht? Also ich schränke ein H auf einmal f hoch minus 1 von bottom. Und jetzt muss ich auch oben einschränken. Ne? Domain Code und meine Einschränkung als Notation bekannt. Also ich kann eine Abbildung immer auf ein Domain einschränken, auf eine Teilmenge. Und na, ich kann sie dann auf ein Codomain einschränken, wenn sie durch, wenn ihr Bild also innerhalb dieser Menge, auf die ich hier oben einschränke, liegt. Nicht? Also, wenn also f von A Teilmenge B ist, dann kann ich also f unten auf A und oben auf B einschränken und bekomme eine Abbildung von A nach B. Ja, und das ist die Notation, die ich hier verwende. Gut, ich muss also überprüfen, dass wenn ich in H ein Element reinstopfe, das auf Bottom abgebildet wird durch F, dass ich dann hier rechts bei einem Element lande, das wirklich hier liegt, also durch G auf Bottom abgebildet wird. Naja, das ist aber gerade die Tatsache, dass dieses Diagramm hier kommutiert. Ne? Also ob ich erst hier den Wahrheitswert ausrechne mit f oder erst mit h hier rübergehe und dann den Wahrheitswert ausrechne, ist egal, steht hier. So, das existiert also und genauso hier, das ist mir jetzt zu viel Geschreibsel, ja, nur genauso nochmal mit top. So, das ist also ein Funktor. Klar, jetzt muss ich Funktorialität nachrechnen, aber ich mache mit dem h ja im Wesentlichen nichts. Ja, das kommt schon so raus. Das h bleibt unverändert, die Schränke ist nur ein. So, Funktorialität klappt schon. Das auf Zettel bitte natürlich nachrechnen, das lasse ich nur an der Tafel weg. So, dann muss ich nachrechnen, dass das treu ist. Gut, auch nicht weiter schlimm, nicht? Denn ich behalte praktisch die gesamte Information über das H. Nicht? Ich sehe hier, was das h auf f hoch minus 1 von bottom macht und hier sehe ich, was das h auf f hoch minus 1 von top macht. Damit weiß ich, was das h insgesamt auf x tut. Nicht? Also ich muss jetzt fertig werden und mache deswegen Haken dran. Wie gesagt, solche Argumente gehören natürlich in der Zettellösung mit dazu. Voll. Ja, warum ist das h voll? Ich muss also zeigen, nicht das H voll, das groß F natürlich. Also, gegeben ist jetzt mal was auf der rechten Seite, ja, also sprich etwas von, wie wollte ich das nennen? F ist schlecht. So, ich habe hier einmal den Bottom-Anteil, ja, das ist hier dieser linke Teil, H-Bottom von F hoch minus 1 von Bottom nach g hoch minus 1 bottom und natürlich was entsprechendes für top. Das gibt mir h von x nach y. Natürlich. So, das gibt mir h von x nach y, indem ich x abbilde entweder auf h bottom von x wenn fx gleich bottom ist oder v top von x, wenn f von x gleich top ist. So, nicht? Das definiert mir hier eine Abbildung. Gut, da muss ich nachrechnen, dass die hier ein Morphismus ist. Sprich, dass die also diesen Wahrheitswert bewahrt. Gut, auch nicht weiter wild. Und ich muss natürlich nachrechnen, dass die insgesamt, wenn ich sie wieder hier so auseinandernehme, das ursprüngliche H-Top und H-Bottom ergibt. Auch das im Grunde ziemlich klar. Nicht? Man muss es halt durchargumentieren. Und ich muss zeigen, dass das F isomorphismendicht ist. So, das heißt, ich habe hier gegeben irgendein Paar von Mengen und muss zeigen, dass das im Wesentlichen herkommt von so einem Objekt über 2. Wie mache ich das? Also wenn ich hier irgendein Objekt habe, von welchem Objekt hier kommt es? Von, ja, vom Kupplung, nicht? Also F von, so, was muss ich machen? Naja, und ich muss ja, wie gesagt, es reicht mir nicht, es zusammenzusetzen, ich muss ja auch noch ein Objekt über 2 draus machen, nicht? Das heißt, hier muss ich die linke Komponente, das x, das muss ich auf was auf Bottom schmeißen, per Bottom Bang, und das rechte auf Top, also Top Bang. Dann habe ich hier ein Objekt über 2 und ich behaupte, das ist isomorph zu x, y. Warum nur isomorph? Genau. Also ich fange an mit 2 Mengen, die womöglich nicht disjunkt sind, bilde ihr Koprodukt, schreibe also Labels 0 und 1 an die Elemente. Was das F dann tut, ist von der so entstehenden Menge schlicht und einfach Teilmengen wieder rausschneiden, eben die Urbilder von Bottom und Top. Das heißt, bei dem, was hier rauskommt unter dem F, stehen die Labels noch dran. Hier aber nicht. Das heißt, das ist zwar in Bijektion, aber nicht gleich. Jo, so, das war es in der Tat. Wie gesagt, also der Zettel steht online, ist ab heute schon lösbar, bis auf all die Aufgaben, wo irgendwie was mit natürlicher Isomorphie überhaupt natürlich oder Jonne da dran steht. Ja? Also das sind die meisten Aufgaben. Ich kann nochmal explizit drauf gucken. Naja, dafür hat er, also der Zettel hat auch 2,5 Wochen Zeit. Freitag fällt aus, wie gesagt.